Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Wir befinden uns ja in einem Jubiläumsjahr. Der Rolling Stone wird 30 und ich habe mitbekommen, dass bei rollingstone.de dieses Jubiläum auch auf eine interaktive Weise gefeiert wird. Möchtest du dazu etwas mehr verraten?
Ja, tatsächlich haben die Festwochen schon begonnen, obwohl natürlich das 30. Geburtstagsheft erst im November kommt. Im November 94 damals ging es los mit der Ausgabe mit dem goldenen Anzug von Elvis Presley auf dem Cover. Und das Cover ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich ist es so, dass wir auf rollingstone.de gerade unsere liebsten Rolling Stone Cover wählen, beziehungsweise unsere LeserInnen können ihre liebsten Rolling Stone Cover wählen. Und zwar geht das von Jahr zu Jahr. Also es fängt an mit den Jahren 94, 95, dann das Jahr 96, 97 und so weiter. Und bei jedem wird das beste Cover gewählt und die Cover gehen dann alle am Ende in eine letzte Stichwahl, wo es dann darum geht, was ist das tollste Rolling Stone Cover aller Zeiten? Und da machen schon einige Leute mit. Ich habe schon gesehen, die Statistiken, das ist ganz interessant. Wer da so gerade vorne liegt, darf man noch nicht zu viel zu sagen, weil dann beeinflusst man ja die Leute. Aber es ist schon toll, das zu sehen. Und natürlich habe ich mit vielen dieser Cover irgendwie auch eine persönliche Geschichte. Wobei momentan sind wir noch in den 90ern. Das heißt, das ist eher eine Geschichte, die ich als Leser von Rolling Stone mit dem Rolling Stone habe. Immer wenn ich zum Postkasten gegangen bin und geguckt habe, ah, was ist auf dem Cover, und mich dann entweder total geärgert habe oder gefreut habe. Hast du ein Lieblings-Rolling Stone-Cover, Jan?
Also ich musste jetzt gerade auch erstmal an das Cover der ersten Ausgabe denken, die ich mir gekauft habe. Und das war 2010 oder 2011. Ich weiß auf jeden Fall, es war ein Purple-Cover. Es war Prince auf dem Titelbild. Und es war eine große Geschichte von Joachim Henschel, meine ich, der auch nach Paisley Park gereist war und da Prince getroffen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade fantasiere, aber es war auf jeden Fall eine große Titelgeschichte und ich glaube sogar mit einem Album, was dann auch exklusiv mit dem deutschen Rolling Stone nur erschienen ist. Also meine Erinnerung ist so ein bisschen Purple Hazy, könnte man sagen.
Aber es ist auf jeden Fall eine unserer bestverkauftesten Ausgaben ever, weil natürlich da zum ersten Mal tatsächlich ein exklusives Album eines Künstlers auf dem Cover aufgeklebt war. Das war schon was sehr, sehr Besonderes.
Ja, das war eine tolle Ausgabe und ein tolles Cover. Also mein Lieblingscover aus 30 Jahren Rolling Stone, und ich meine, wie ich gerade gesagt habe, bin ich dann auch erst etwas später dazu gestoßen, ist, also da bin ich natürlich sehr persönlich befangen, aber ich glaube, mein Lieblingscover ist das mit Lana Del Rey auf dem Titel April 2021. Das ist eine Titelgeschichte, die ich geschrieben hatte. Aber es ist auch wirklich ein wunderschönes Cover, finde ich. Und ich würde es wahrscheinlich auch so finden, wenn ich nichts mit dieser Titelgeschichte zu tun gehabt hätte. Also wir sehen Lana im Close-up. Sie ist draußen, so blauer Himmel über ihr. Sie lächelt mit geschlossenen Augen. Sieht so aus, als würde sie so sonnenbeschienen. Und der Rolling Stone-Schriftzug ist gelb, also gelb auf dem blauen Himmel. Die übrige Schrift ist weiß und sie trägt so ein braunes Hemd und ihre braunen Haare. Also es ist so eine blau-gelb, weiß, braune Symphonie. Das ist wirklich ein wunderbares Cover. Und das hat Lana damals auch höchstpersönlich bei Insta noch geteilt und auch dazu geschrieben, Just Lip Gloss. Also sie scheint auch sehr überzeugt gewesen zu sein von dem Cover.
Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich hätte auch genau auf dieses Cover getippt, dass da deine Wahl drauf hält, lustigerweise.
Was ist denn dein Lieblingscover?
Oh ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, also eines meiner Lieblingscover, weil es so kurios ist, ist sicherlich das Cover, das wir mit Will Oldham hatten, Bonnie, Prince, Billy, wo wir sehr lange gebraucht haben, um ein cover-taugliches Foto zu finden, mit dem alle einverstanden waren. Und dann war es aber eigentlich gar nicht cover-tauglich. Ich glaube, die Ausgabe hat sehr schlecht verkauft. Und der trägt eine Kapuze auf dem Cover und hat mich später auch noch darauf angesprochen, warum habt ihr denn ausgerechnet dieses Foto genommen? Und dann habe ich auch nur gesagt, keine Ahnung. Da habe ich ihn damals in Toronto getroffen, glaube ich. Und habe selber Fotos gemacht, die ich alle für besser hielt als das Coverfoto. Aber leider bin ich nie Rolling Stone Cover-Fotograf geworden. Das hat nicht funktioniert. Aber es war auch noch ein sehr, sehr, Also war noch kein Smartphone, glaube ich. Es war, glaube ich, noch vor Smartphone die Zeit. Und mein Telefon hat nicht die beste Auflösung gehabt, fürchte ich. Und ansonsten mag ich sehr das Cover von St. Vincent. Das war, glaube ich, 2017, wo sie die berühmte Pose von David Bowie vom Heroes-Cover nachstellt. Weil wir hatten damals nämlich eine Bowie-Single auf dem Cover und dann haben wir überlegt, naja, wie könnte man das noch irgendwie schön inszenieren? Da haben wir gedacht, ja, aber also die aufregendste Künstlerin ist gerade St. Vincent, dann lass uns die doch fragen, ob die nicht Lust hat, das Bowie-Cover nachzustellen. Und die hat es dann so unter ihren Bedingungen und in ihrer Ästhetik getan. Das fand ich sehr, sehr toll.
Und mit St. Vincent bist du ja auch heute Nachmittag noch verabredet, hast du erzählt.
Ja, das stimmt. Eigentlich wäre sie sogar in Berlin gewesen, aber jetzt ist sie, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen doch nicht hier, sodass ich leider nur per Zoom verabredet bin mit ihr. Aber natürlich bin ich schon ganz aufgeregt. Die neue Platte All Born Screaming kommt ja, glaube ich, Ende April. Da sprechen wir dann hier wahrscheinlich auch drüber. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber die Single Broken Man ist ja schon draußen. Die ist ja sehr, sehr, sehr toll, finde ich.
Ich habe heute Nachmittag auch ein Interview, auf das ich mich schon wahnsinnig freue, nämlich mit den Lemon Twigs. Werden ja Rolling Stone Weekly HörerInnen sich vielleicht erinnern, dass deren Album Everything Harmony letztes Jahr für mich das beste Album des Jahres war, mein Lieblingsalbum, und deswegen war ich natürlich überglücklich, als ich gehört habe, dass sie schon wieder ein neues Album veröffentlichen. Im Mai kommt es raus, A Dream Is All We Have heißt es, und da habe ich dann natürlich unserem Rolling Stone Kollegen Arne Villander sofort vorgeschlagen, Mensch Arne, wäre das jetzt nicht nach so einem tollen Album und jetzt gibt schon wieder ein neues Album, wäre das nicht eine gute Feature-Geschichte? Und da hat er mir glücklicherweise zugestimmt und jetzt werde ich sie heute Nachmittag auch virtuell leider nur treffen, aber da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und freue mich sehr drauf.
Hast du sie schon mal getroffen vorher oder ist das das erste Mal?
Ich habe sie schon mal getroffen am absoluten Anfang ihrer Karriere, also da, und da waren die ja wirklich, ich meine, die sind immer noch sehr, sehr jung, die sind Mitte 20, aber damals waren sie, ich glaube, 17 und 19 oder so, und das war so ihr erster, ich glaube, ihr erster Tag auf europäischem Boden, das erste Mal, dass sie ihre Long Island Heimat verlassen haben oder zumindest die USA und ja, zu ihrem ersten Album 2016 habe ich sie dann in einem Hotel in Berlin getroffen. Und da waren die halt auch total, also aufgeregt und also waren vielleicht sogar aufgeregter als ich. Es ist also für mich auch total schön gewesen, die so zu beobachten und zu begleiten, so die letzten Jahre. Und dann sie so ein bisschen aus den Augen zu verlieren, auch zugegebenermaßen. Aber jetzt mit diesem letzten Album Everything Harmony, es ist sehr schön zu sehen, dass sie jetzt das große Versprechen, dass sie von Anfang an, dass man von Anfang an schon in ihnen so gesehen hat, dass sie das jetzt, finde ich, wirklich absolut einlösen. Und ich bin auch Fan der neuen Platte, ohne jetzt zu viel über sie verraten zu wollen, die im Mai rauskommt. Ja, ganz tolle Band, The Lemon Twigs. Und da werden wir dann sicherlich auch im Podcast nochmal ausführlicher über dieses im Mai erscheinende Album sprechen.
Da sind auch schon Singles draußen, oder? Da kann man auch schon was hören, wenn man jetzt noch nicht das Album kennt, ganz hören kann.
Das ist ein guter Hinweis. Ich werde eine auch mal in die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify aufnehmen. My Golden Years heißt die erste Single, die auch wunderschön ist, finde ich. Es gibt mittlerweile auch schon eine zweite Single, die auch toll ist. Ja, da kann man schon mal einen ersten Eindruck von diesem Album bekommen.
Und wer noch gerade schon eine neue Single draußen hat von einem Album, das erst im August, glaube ich, erscheint, Ende August, also sehr früh dran ist, ist Nick Cave.
Wild God heißt die Single. Ja, ich habe sie mir gestern angehört und ich habe sie dann noch so in Dauerschleife gehört. Das war zuerst gar nicht so intendiert. Das war irgendwie, dass ich dann irgendwas geklickt hatte, was dann offenbar einen Endlos-Loop begonnen hat. Aber dann war ich eigentlich auch ganz glücklich über diesen Endlos-Loop und habe ich dieses Lied irgendwie eine Stunde lang oder so immer und immer wieder gehört und bin dann so richtig in diesen hypnotischen Gospel-Sog dieses Songs so eingestiegen. Und es hat mir dann auch also immer, immer besser gefallen. Es beginnt ja recht unauffällig, das Lied. Es ist ja so ein fast zurückhaltender, irgendwie so Art-Rock-Song am Anfang. Aber der baut sich dann immer weiter auf und verwandelt sich dann mit der Zeit also zu so einem richtig üppigen Gospel-Stück mit Streichern und Chören und Beckenschlägen und E-Gitarren. Und Nick Cave ist da wie so ein Prediger, der diesen prächtigen Gospel aus der Hölle so singt, habe ich das Gefühl. Also dem konnte ich dann schon wirklich sehr, sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Wie ging es dir denn mit Wild God?
Ja, also das Erste, was ich dachte, ist, das Schlagzeug ist wieder da. Das haben auch viele gesagt, nachdem bei Ghost Teen, der letzten Platte von Nick Cave in the Bad Seeds, kein Schlagzeug zu hören war, so viel ich weiß, auf Carnage, glaube ich, der Platte, die er mit Warren Ellis gemacht hat, auch nicht. Also das war erstmal schön wieder zu hören, dass es wieder so eine Art Band-Album gibt, auch wenn es dann überhaupt nicht wie eine Band klingt, sondern eben viel größer irgendwie. Also da scheint schon wieder so eine neue Karrierephase zu beginnen bei Nick Cave, wie es das ja oft gibt bei ihm oder relativ oft. Also er hat natürlich auch eine sehr lange Karriere, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da immer so Einschnitte gibt und dass sich dann ästhetisch was ändert. Ich war nie so ein riesiger Nick Cave-Fan tatsächlich, weil mir das immer zu viel Machismo, Männerbündelei und so war mit den Bad Seeds. Ich glaube, so richtig, richtig zugehört habe ich dann eigentlich erst, als Blixer Bargeld ging. Also mit der Platte Abattoir Blues. Also ich hatte in den 90ern auch schon mal so eine Phase, dann gab es diesen Weeping-Song und solche Sachen und dann bin ich auch mal ein bisschen zum Konzert gegangen und so. Aber da war ich nie so richtiger Fan und dann aber diese Abattoir Blues damals, die hat mich schon sehr gepackt und dann Push the Sky Away ist eine tolle Platte und dann starb ja sein Sohn und dann dachte ich so ein bisschen, wir haben ihn verloren, also den Sohn sowieso, aber auch Nick Cave, also so als Künstler, weil die Platten danach waren dann eben, die wirkten dann eben tatsächlich so, als wäre er so am Boden zerstört, dass er es nicht mehr so richtig hinbekommt, seine vielleicht dann auch zu dunkle Seele zu offenbaren in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, dass hier, also dieser Song klingt jetzt so, als hätten wir ihn zurück. Also live hatten wir ihn schon länger zurück. Also die letzten Konzerte fand ich alle schon irgendwie spektakulär und weltumarmend, kann man ja fast sagen. Also man hatte das Gefühl, dass er die Konzerte auch so ein bisschen als so eine persönliche Therapie benutzt hat. Und das fand ich schon sehr, sehr, sehr toll. Und jetzt hat er diese Energie, die er da bei diesen Konzerten aufgenommen hat von den Fans, scheint er jetzt so in Songs ummünzen zu können. Das finde ich interessant und ich bin sehr gespannt, wie der Rest der Platte so ist. Warst du ihn immer verfolgt? Bist du Fan oder ist das auch jemand, der eher so am Rande deines Kosmos unterwegs ist?
Also ich bin mit Push the Sky Away so ein bisschen eingestiegen und fand auch, es gibt ja auch bei dem neuen Song Wild God eine Referenz, er erwähnt ja Jubilee Street und das ist ja auch die Single von Push the Sky Away gewesen und auch ein Lied, das sehr zurückhaltend beginnt und sich dann immer weiter aufbaut. Also ich habe das Gefühl, dass so diese Bewegung vom so zurückhaltenden Beginn und dann aus diesem Beginn so ein minutenlanges Crescendo eigentlich zu machen und ein Lied, was dann so richtig in so einem furiosen Finale endet, also dass das etwas ist, was er hier wieder aufgreift mit der neuen Single und vielleicht noch dramatischer und noch epischer umsetzt und auch sehr, also sehr effektiv umsetzt, finde ich. Es gibt noch ein ganzes Nick Cave-Universum, das ich noch vor mir habe, wo ich mich noch nicht mit beschäftigt habe. Also viele große Platten, von denen ich weiß, dass viele Leute sie sehr lieben, die Platten der späten 80er, der 90er Jahre, die habe ich also sehr oberflächlich nur gehört und da gibt es noch eine ganze Welt, die vor mir liegt und auf die ich mich auch freue, die ich trotzdem bisher irgendwie so ein bisschen noch vor mir hergeschoben habe. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Wild God, auf das Album, was ja so heißt wie die Single. Und ich muss sagen, ich mag ihn auch als Texter wirklich gerne. Und
wirklich? Ich halte das ja für Bad Poetry, was er macht seit 30 Jahren oder so.
Also auch wenn ich mir diesen neuen Song Wild God anschaue, also da gibt es ja irgendwie so ein altes, mythisches Wesen, eben diesen Wild God, der scheint irgendwie so durch Raum und Zeit zu fliegen und dem Treiben der Menschen so zuzuschauen. Und er scheint auch ziemlich erschöpft zu sein und er sucht irgendwie Menschen oder er sucht ein Mädchen und findet es nicht und er kommt dann auch, also er begibt sich dann auch so in den Austausch mit den recht so hilflos erscheinenden Menschen, die dann Fragen an ihn richten, und er hat aber auch eher nur so kryptische Antworten. Also er singt zum Beispiel: "The people on the ground cried, 'When does it start?' And the wild god says, 'It starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart.' Und dann: 'The people on the ground cried, 'When does it end?' The wild god says, 'Well, it depends, but it mostly never ends.'"
Ja.
Und das finde ich schon ganz eindrucksvoll, muss ich sagen. Also ich musste irgendwie an so eine Figur wie Walter Benjamins Engel der Geschichte denken, der auch so von dem Treiben der Menschen irgendwie, also der das beobachtet, der aber selbst auch so ein bisschen ohnmächtig ist und dann halt so der Zukunft entgegengeschleudert wird sozusagen. Ein Zitat, das habe ich mir nochmal rausgesucht: "Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns den Menschen erscheint, da sieht er, der Engel, eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert." Und irgendwie war dieser Wild God für mich, und auch in dieser fulminanten, furiosen Gospel-Inferno-Musik, dieser Engel der Geschichte.
Naja, das katastrophische Denken liegt Nick Cave in seinen Songs schon sehr nahe, das muss man sagen. Tatsächlich habe ich an Walter Benjamin nicht denken müssen, aber es ist eine interessante Referenz sicherlich, und vielleicht, er gibt ja wieder Interviews, also vielleicht hast du die Chance, ihn danach zu fragen und zu sehen, ob er sich darauf wirklich bezieht. Ich weiß, Laurie Anderson hat auch mal ein Lied gemacht, wo der Engel der Geschichte vorkam. Also von daher, also die Idee, das in einem Song zu verwurschten, ist vielleicht durchaus, liegt in der Luft immer noch. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Bin sehr gespannt, ob wir ein Interview bekommen, wer das Interview macht, vielleicht der Jan, mal sehen. Und freue mich auf die Platte und auf den Herbst dann jetzt schon, muss man schon sagen, weil die Platte kommt ja tatsächlich am, glaube ich, 30. August. Da ist der Sommer schon rum.
Bevor wir zum Album der Woche kommen, möchten wir noch einmal kurz auf zwei andere Alben hinweisen, die jetzt erschienen sind. Das Album, über das ich kurz sprechen möchte, das ist auch schon ein bisschen länger draußen. Das ist das neue Album von Bill Ryder Jones. Es heißt I Yak It Da oder so. Das ist ein, das heißt wohl so viel wie gute Gesundheit, ist ein freundlicher Wunsch, den man sich auf Walisisch wohl so zuruft. Und die Platte, ich sagte es schon, ist schon eine Weile draußen, ist im Januar erschienen, und sie hat mich irgendwie nicht losgelassen. Also es ist ein sehr unaufdringliches Album, ein sehr schönes, so orchestrales Folk-Pop-Album von dem Bill Ryder Jones, der mal in der Band The Coral war, der die auch mit gegründet hatte, aber wo er schon 2008 aus der Band ausgestiegen ist, weil ihm das alles so ein bisschen zu viel wurde, und er scheint ein sehr jetzt ein sehr zufriedener Mann zu sein, der so in seinem Studio in der Nähe von Liverpool seine wunderbar schönen Folk-Pop-Platten macht. Also ja, da werde ich einen Song in die Playlist aufnehmen, und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass er Ende März auch zwei Konzerte in Deutschland gibt. Also wer Lust hat, Bill Ryder Jones zu sehen, am 24. März spielt er in Hamburg und am 25. März in Berlin. Und das in Berlin werde ich mir auch anschauen.
Ja, das klingt toll. Ich mag die Platte auch sehr gern. Ich habe die in letzter Zeit auch oft gehört. Die ist mir lustigerweise von meinem Algorithmus im Streamingdienst immer wieder vorgeschlagen worden. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, ich höre rein. Und tatsächlich, tolle Platte, höre ich seitdem auch sehr, sehr oft. Die Platte, die ich empfehlen möchte, hört sich nicht ganz so leicht, geht nicht ganz so leicht ins Ohr, fürchte ich. Es ist die heute erscheinende Platte The Great Bailout von Moormother. Hinter Moormother verbirgt sich die amerikanische Dichterin und Musikerin Kameh Ayeba, deren Alben immer auch sowas wie soziokulturelle und historische Studien sind. Also da geht's nicht nur um die Musik, sondern um ganz viele Texte, die mit dieser Musik in Verbindung treten. Das klingt jetzt kompliziert, man muss auch noch darüber reden, dass es da um eine Theorie geht, die man den Black Quantum Futurism nennt, also eine Art Afrofuturismus, die sich aber von einem linearen Zeitkonzept verabschiedet. Das klingt alles unglaublich kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Dahinter verbirgt sich einfach die Idee, dass Unterdrückte, also zum Beispiel Schwarze in den USA etc., nicht nur die eigene Zukunft, sondern auch die eigene Vergangenheit verwehrt ist. Also es wird nicht nur die Zukunft für sie kontrolliert, sondern auch die Vergangenheit. Also ihre Erzählung oder die Art und Weise, wie sie ihre Vergangenheit erzählen wollten, würden, wollen würden, wird von anderen Leuten übernommen und kontrolliert natürlich vom Machtapparat, kann man in gewisser Weise sagen, oder der Herrschaftsnarration könnte man es vielleicht auch nennen. Und das neue Album heißt The Grail Bailout, habe ich eben schon gesagt, und da geht es um britischen Kolonialismus. Also man könnte das so als Companion Piece vom letzten Sadie Smith Roman The Fraud lesen, der ja sehr erfolgreich war. Und wenn nur die Hälfte der Leute, die Sadie Smith gekauft haben und gelesen haben, jetzt dieses Album kaufen würden, wäre das für Moor Mother wahrscheinlich der bestverkaufte Album aller Zeiten. Aber es ist sehr, sehr schwierig, das sage ich auch dazu. Es ist kein Album, das man mal ebenso weghört, sondern das ist halb Hörspiel, Poetry Reading, Sound Collage, eine mehrdimensionale Erzählung, in die man einsteigen wollen möchte und muss, damit man da wirklich Spaß dran hat. Aber dann lohnt es sich wirklich. Also ich weiß, das letzte Album Jazz Codes von Moor Mother, das würde ich vielleicht sogar als Einstieg in dieses Universum noch mehr empfehlen. Das ist tatsächlich auch ein Album, was man sehr, sehr lustvoll hören kann. Das Neue ist ein bisschen schwieriger, aber man wird wirklich belohnt, wenn man es hört.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Bleachers, was auch einfach Bleachers heißt. Und hinter Bleachers verbirgt sich Jack Antonoff, der größte Produzent der Welt, der Hausproduzent von Lana Del Rey und Taylor Swift und Lorde. Er hat das letzte The 1975-Album produziert, hat mit St. Vincent gearbeitet. Sein Sound nimmt vielleicht vor allem drei Modi an, kann man vereinfacht sagen. Da ist zum einen ein organischer Folk-Pop-Sound mit warmen akustischen Instrumenten. Das ist dann so Taylor Swift Folklore zum Beispiel. Der zweite wäre dann ein Synth-Pop-Sound, der sowohl maximalistisch daherkommen kann als auch minimalistisch. Manchmal riesige Refrains, manchmal sehr zurückhaltend, stimmungsvoll. Und der dritte Sound, und das ist der, den er mit seiner Band Bleachers macht, ist ein Bruce Springsteen Live-Action-Roll Play sozusagen. Also es sind Bruce Springsteen-Teil Pop-Rock-Songs mit Saxophon und auch Streichern hier und da mal, die auch gar nicht verheimlichen wollen, wie leidenschaftlich sie in Springsteens Tradition und Werk geerdet sind. Jack Antonoff ist Jahrgang 1984. Er kommt wie Springsteen aus New Jersey. Und er hat auch mal selbst gesagt, wenn man aufwächst, also Antonoff hat gesagt, wenn man aufwächst und auf New York City starrt, ist das wie ein grausamer Witz. Alles ist dort, alle Lieblingsbands, der ganze Sex ist dort in New York City und ich mache Musik aus dieser Perspektive. Also das Sehnsüchtige, das Ehrgeizige, das Verbissene, das aus New Jersey auf New York Schauende zeichnet seinen Sound sehr aus. Er war immer schon in Bands, auch in Punkbands als Teenager. Er hat als junger Mann mal in der Band Fun gespielt, die diesen schrecklichen Radio-Hit hatten. We Are Young, vielleicht erinnern sich einige noch an den. Und danach hat er aber dann Bleachers gegründet, seine Rockband, deren Debüt erschien 2014, Strange Desire. Ich bin so eingestiegen in die Band 2021 mit dem Album Take the Sadness Out of Saturday Night. Das hat mir sehr gefallen damals. Da sind einige wirklich tolle Popsongs drauf. Und Bruce Springsteen ist auch drauf auf diesem Album. Also da hat Antonoff seinen großen Helden dann direkt aufs Album geholt. Und nun erscheint das neue Album einfach Bleachers, wohl auch so die deutlichste Bandplatte bisher. Also neben Antonoff sind da Mikey Freedom Heart, anderer Gitarrist, dann die beiden Drummer Sean Hutchinson und Michael Riddleberger und zwei Saxophonisten Evan Smith und Sam Undu. Also zwei Drummer, zwei Saxophonisten und zwei Gitarristen, das bringt diesen Sound doch ganz gut auf den Punkt. Mike, wie stehst du Antonoff als Produzenten und Antonoff als Frontmann, als Künstler gegenüber? Findest du den einen Antonoff interessanter als den anderen?
Ich glaube, man kann die gar nicht so richtig voneinander trennen. Ich habe schon das Gefühl, dass er viele Sachen vielleicht auch entwickelt und ausspielt und auslebt mit den Bleachers, die dann in anderer Form auf den Alben von Lana Del Rey oder Taylor Swift dann auch auftauchen. Also ich finde schon, dass es da sehr viele Überschneidungen gibt, auch soundtechnisch. Ich bin das erste Mal tatsächlich über das erste Bleachers-Album auf Bleachers gekommen, weil da nämlich Yoko Ono mitsingt bei einem Stück. Deswegen hat mich das damals sehr interessiert. Aber dann hatte ich gleichzeitig so ein leichtes Misstrauen dagegen, weil ich immer noch so ein leichter Bandromantiker bin und irgendwie das Gefühl, das ist doch keine richtige Band, das ist so ein Produzent und der sucht sich dann irgendwelche Leute, mit denen er das macht. Und das hatte irgendwie alles, ich weiß nicht. Und tatsächlich aber dann mit dem Album The Take the Sadness Out of Saturday Night hatte ich auf einmal auch das Gefühl, ja, aber na und? Ob das jetzt eine Band ist oder nicht, das ist irgendwie doch einfach ein ganz interessanter Sound. Das ist ein ganz guter Songwriter. Kein Frontmann, wie man dieses Wort noch verwenden will, finde ich. Ich habe ihn neulich gesehen, wie sie einen Song von einer neuen Platte in irgendeiner US-Talkshow spielten und Jack Antonoff stand da vorne und er hat wirklich null Charisma gehabt. Also man hatte wirklich so das Gefühl, naja, also wenn du jetzt nicht Jack Antonoff wärst, dann würdest du, auch wenn deine Songs toll sind und alles, aber ich glaube nicht die Massen erreichen können, weil du einfach dieses Star-Gen irgendwie nicht hast, mit dem, das man dann eben braucht, wenn man in einer Band singt. Und das wirkt dann doch irgendwie eher so wie so ein Junge, der vorm Spiegel steht zu Hause und Luftgitarre spielt oder so. Also es hat so was leicht Schüchternes irgendwie. Was ich aber natürlich auch auf eine Art sympathisch finde. Irgendwie so die Zeit der Rockbands ist ja irgendwie sowieso eigentlich auch vorbei. Vielleicht ist es tatsächlich keine Post-Rock-Band, sondern eine Rock-Post-Band, so rum vielleicht. Das finde ich ganz schön an der Band und ich mag auch vieles auf der neuen Platte sehr, sehr gerne und habe nicht nur an Bruce Springsteen denken müssen, der natürlich irgendwie eine Rolle spielt. Ich habe auch an Young Americans, David Bowie denken müssen und ich habe auch denken müssen, dass doch Jack Antonoff der ideale Produzent wäre, um vielleicht U2 nochmal ein gutes Album entlocken zu können. Und ich habe auch gedacht, dass es so eine schöne Mischung ist aus eben diesen Retro-Sounding-Songs und so Mood-Pieces, wie durch die eben Lana Del Rey oder Taylor Swift oder Lorde bekannt geworden sind. Also das ist auf dieser Platte auch drauf. Es gibt so Songs, wo man sich vorstellen könnte, dass die auf Folklore wären oder dass die auf dem letzten oder vorletzten Lana Del Rey Album wären. Also das fand ich alles sehr, sehr interessant. Also ich höre die Platte sehr, sehr gerne an diesem hellen Frühlingstag.
Also mir geht es ein bisschen anders. Ich mag Bleachers am liebsten, wenn sie in diesem E-Street-Band-Modus sind. Also dieses Dynamische, dieses Mitreißende, dieses plötzlich leise und dann wieder laut werden. So diese sich aufbauende Energie und Spannung, die sich dann entlädt in einem fulminanten Saxophon-Solo. Und das, also dem kann ich mich nicht verwehren. Und das mag ich sehr. Und das ist hier auf diesem Album ja vor allem in dem Song Modern Girl, auch die erste Single. Und das ist für mich auch so mit der beste Song des Albums. Und ich finde es schade, dass sie diese Qualitäten, die sie ja absolut haben, so wenig einsetzen auf diesem Album. Also es sind 14 Songs und das ist eigentlich der einzige, der also von Anfang bis Ende irgendwie diese Energie so hochhält, habe ich das Gefühl. Es gibt andere Songs, wo das dann mal so ein bisschen hervorbricht oder wo es sich dann mal so kurz irgendwie entlädt, diese Energie, aber ich habe das Gefühl, dass so der größere Teil des Albums eigentlich ja diese Moodpieces sind, diese sehr zurückhaltenden, sehr irgendwie geschmackvollen Lieder, die dann aber für mich dann auch eher so was Skizzenhaftes haben. Oder ich habe das Gefühl, es gibt einige Stücke, bei denen so ein bisschen vergessen wurde, dass nicht nur der Vibe reicht, sondern dass es auch noch irgendwie einen Song braucht. Es gibt ja auch einen Song mit Lana Del Rey, Alma Mater. Und das ist für mich so ein Lied, was nicht aufgeht irgendwie, was nicht abhebt, was einen guten, stimmungsvollen, so moody Vibe hat, aber irgendwie keine Melodie so richtig findet, die interessant ist, finde ich. Sein Gesang ist immer sehr, sehr laut und sehr, also er singt sehr leise, er singt sehr nah und sehr ruhig, aber das ist dann alles sehr dominant und laut gemischt und hat dann ein bisschen, also so eine sehr bedeutungsschwangere, also so ernste Haltung irgendwie, die mir auch so ein bisschen fake vorkommt. Also wie du meintest, so der Junge, der vorm Spiegel irgendwie Rockstar spielt, so das merke ich hier schon irgendwie häufiger und das stört mich nicht bei diesen dynamischen, fröhlichen Papa Bruce, mach ich das gut, Rocksongs so, aber bei diesen so ein bisschen ernsteren, zurückhaltenden, stimmungsvollen Liedern da merke ich, dass ich dann eher in so eine Opposition gehe und dass ich da eigentlich nicht, nicht so drauf einsteigen kann.
Ja, ich würde schon sagen, dass das Album vielleicht so 2-3 Songs zu lang ist, aber das sage ich bei jedem Album, das 14 Stücke hat, also davon mal abgesehen. Aber ich finde tatsächlich, Alma Mater ist tatsächlich vielleicht sogar das schwächste Stück auf der Platte, würde ich auch fast sagen. Es gibt davor eins, das heißt Me Before You oder so ähnlich, was auch schon so ein Moodpiece ist, aber so ein Taylor Swift-artiges Moodpiece, was ich sehr, sehr mag zum Beispiel.
Ja, das finde ich auch gut.
Das ist ein tolles Lied und ich finde die Hitdichte jetzt nicht so klein auf dem Album. Ich finde gleich der erste Song, I'm Right on Time, ist eben so U2-ig so ein bisschen. Dann Modern Girl ist eben dieses Young Americans Bowie-Ding. Dann Jesus is Dead hat so ein Clarence Clemens-Saxophon und geht auch eigentlich gut los. Und dann gibt es nachher noch Tiny Moves, vielleicht so der eingängigste Song sogar auf der Platte, so ein Synthie-Pop-Ding. Und ich hätte geschworen, dass du Call Me After Midnight magst, weil das ja schon sehr 1975-artig ist, weil auch Matty Healy auch noch, glaube ich, dabei ist am Klavier oder so. Auch ein tolles Stück, finde ich. Ich finde schon, dass Hey Joe mit Aaron Dessner ist auch ein gutes Stück. Also ich finde schon, dass da schon sehr, sehr viele Stücke drin sind, die für mich schon so einen Charakter haben. Aber was stimmt ist natürlich, und der ist eben Produzent und der ist eben jemand, der es auch schafft, sich auf verschiedene Schreibweisen und Stile und Ästhetiken einzulassen von seinen KundInnen, sage ich mal, das merkt man auf der Platte. Der ist halt dann auch so ein Chamäleon teilweise. Man hat nicht das Gefühl, dass diese Platte irgendwie so ein richtiges Herz hat. Oder wenn, dann ist das Herz eben, ja, ich bin Bruce Springsteen-Fan und ja, ich bin Produzent von Lana Del Rey. Und es sind also zwei Herzen, die auf dieser Platte schlagen. Das macht sie so ein bisschen, deswegen fehlt manchmal so ein bisschen die Balance vielleicht. Aber andererseits, wenn ich mir vorstelle, ich hätte 14 so Springsteen-Bowie-artige Stücke, dann wäre das auch, also mit wirklich viel, viel, viel zu viel. Also deswegen so zum Verschnaufen finde ich diese Stücke ganz gut. Ein anderes Stück, was ich nicht so mag, ist Isimo oder so heißt es, glaube ich.
Ja, das finde ich auch.
Das klingt tatsächlich wie später Bruce Springsteen. Und es gibt keinen Grund, späten Bruce Springsteen auch noch zu imitieren. Also es ist schlimm genug, dass es das gibt. Es muss auch nicht noch imitiert werden, finde ich. Also das klingt so wie Wrecking Ball oder wie diese Platten heißen. Furchtbar, furchtbar.
Ich musste da total an The National denken, ja, bei dem und bei einem anderen, davon, bei Self-Respect. Ja. Also da dachte ich, könnte Matt Berninger ihn auch verklagen. Also das ist wirklich, also aber ja. Ich meine, alle Songs, die du jetzt genannt hast, sind ja auch eigentlich welche, die so ein bisschen mehr Abtempo sind. So, also Tiny Moves hast du genannt, das ist ja auch, also da musste ich auch vor allem an The 1975 denken. Das ist ja auch so ein bisschen so Funk-Elemente in den Gitarren und so recht so shiny Pop und hymnisch und so Schalala-Backings und so. Das hat mir auch gefallen. Du hast genau Call Me After Midnight genannt, den finde ich auch ganz gut. Hey Joe hast du genannt, das ist ein ruhigerer Song, das ist auch einer, der mir gefällt. Da spielt Matty Healy Klavier bei dem Stück. Und das Klavier ist für mich auch das Beste in diesem Song. Und das ist auch schade, das ist ein Lied, was finde ich viel zu früh dann irgendwie aufhört. So. Also da hat man das Gefühl, beginnt es gerade so abzuheben, also dieses Klavier steigt dann auch so ein, so irgendwie eine Minute 20 oder so im Song und dann hat man das Gefühl, jetzt findet das gerade so seinen Groove und wird so ein bisschen so ein bisschen erhebender irgendwie und dann aber fadet es auch aus oder es hört dann einfach auf irgendwie unter 2 Minuten, das ist dann sehr, sehr schade und dafür geht dann ein Lied wie Ordinary Heaven, geht dann irgendwie 5 Minuten länger, als es müsste und das ist der vorletzte Song und das finde ich ist ein schwer erträgliches R&B, Pop, Inspirational.
Ja, es ist zu lang. Wir sind 10 Lieder und es wäre ein perfektes Album.
Ja,
ziemlich perfekt. Ja, aber ziemlich perfekt. Also schon so ein, also vielleicht bin ich jetzt auch, weil die Sonne scheint oder so, keine Ahnung, aber irgendwie finde ich schon, dass das ein Album ist, das man jetzt sehr, sehr gut hören kann. Es passt irgendwie zum Frühlingsanfang. Es rüttelt einen so ein bisschen auf, ohne dass es weh tut. Also es ist genau richtig. Man wacht so allmählich auf und das finde ich schon alles sehr, sehr, sehr anständig, muss ich sagen. Also wirklich eine Platte, wo ich sagen würde, ja, also kann man gut öfter hören jetzt dieser Tage.
Wie viele Sterne gibst du der Platte?
Ich gebe der Platte, für mich ist das eine typische 4-Sterne-Platte.
Das erstaunt mich, also weil ich finde die Schwächen wirklich oder die Tiefen finde ich wirklich sehr tief. Also ich habe über Ordinary Heaven gesprochen. Ich finde Woke Up Today auch noch ganz übel. Also eine so Akustikballade mit Antonov so im Baden-Modus, also angestrengt und seine Stimme bricht. Und Woke Up Today and I Knew God singt er. Das, ja, deswegen also bin ich bei 3 Sternen, weil ich wirklich finde, es gibt also eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Songs, die ich wirklich gar nicht gut finde. Es gibt auch eine Handvoll Songs, die ich ziemlich gut finde, aber nun ist dieses Album eben 14 Songs lang und besteht aus den guten wie aus den in meinen Augen schwachen Songs, und ich glaube, ich werde halt eher so meine 4, 5 Lieblingslieder aus dem Album dann irgendwie so in Playlisten aufnehmen und die dann häufig hören, und ich glaube, ich werde in meinem Leben nie wieder Ordinary Heaven oder We Are Going to Know Each Other Forever hören. Also 3 Sterne von mir.
Ja, also ich sage mal, Ordinary Heaven, vorletzter Song. Wer das Buch The 10 Rules of Rock'n'Roll von Robert Forster gelesen hat, weiß, der vorletzte Song ist immer der schwächste auf einer Platte. Deswegen muss man den eigentlich immer überspringen. Also da irgendeiner muss da stehen, und ich glaube, Ordinary Heaven steht da richtig, aber ich glaube auch, dass The Waiter das Ding dann doch wieder rettet, der letzte Song.
Ich bin gespannt, von euch zu hören, wie ihr das seht, info@janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, mir zu schreiben und eure Bleachers-Einschätzung mir mitzuteilen. Ich verweise noch einmal auf die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, wo wir unsere Lieblingssongs von Bleachers aufnehmen werden. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast. Das würde uns sehr freuen. Nächste Woche dann wieder mit Birgit. Heute erstmal vielen Dank, lieber Mike, dass du hier warst, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Tschüss.